Es gibt natürlich immer wieder die Fälle und die Situation im Leben, wo wir Dinge vereinfachen und Leute in Kategorien stecken. Und man könnte sagen, es gibt im Prinzip zwei verschiedene Sorten Personen. Es gibt Leute, die sich freuen, wenn die Weihnachtszeit kommt und die hören dann in dieser Zeit sehr gern die Weihnachtslieder. Das ist etwas ganz Besonderes. Und dann, wenn die Weihnachtszeit wieder vorbei ist, dann lassen sie das sein, bis die Weihnachtszeit wiederkommt. Dann gibt es die Leute, für wen es immer Weihnachten ist und bei wem es durchaus vorkommen kann, dass die im Juli eine Weihnachtsplatte auflegen, weil diese Musik gar nicht für sie eingeschränkt ist, sondern zu jeder Zeit gehört werden soll. Na gut, ich denke, es gibt grundsätzlich eine dritte Kategorie. Es soll Leute geben, die zu keiner Zeit mit Weihnachtsmusik etwas anfangen können, aber die sind ganz was für sich, okay? Aber wenn man es sich überlegt, über viele, viele Jahrhunderte hinweg sind schon unzählige Weihnachtslieder geschrieben worden, ganz viele. Und es sind relativ wenige davon, die diese Jahrhunderte überstanden haben, sind relativ Von dem Wahnsinnsvolumen der Lieder, die geschrieben wurden, sind relativ wenige, die der Zeit überstehen. Auch in unserer Zeit, man kann sicherlich ein paar Jahre zurückdenken an irgendeinem Lied, was man mal gehört hat und das kommt nicht mehr, weil die Leute gesagt haben, muss nicht sein. Aber es gibt dann die Lieder, die wirklich der Zeit überstehen, überdauern. Und naturgemäß für Weihnachten haben sehr, sehr viele von diesen Liedern direkt mit Christus zu tun. Und gerade diese Lieder, die der Zeit überstanden haben, die uns durch die Generation hinweg überliefert worden sind, sind welche, die von einer tiefen Liebe zu Christus zeugen, die von einer tiefen Betroffenheit erzählen, dass Christus zu uns gekommen ist, dass er sich auf den Weg gemacht hat, vom Himmel auf die Erde. Und diese Lieder haben so häufig eine Geschichte hinter sich, einen Beweggrund, wo sie herkommen. Die sind nicht einfach so mal entstanden, weil jemand sich hingesetzt hat und was aufgeschrieben hat, sondern etwas hat sie bewegt. Etwas hat sie bewegt in ihrem Leben, dieses Lied zu schreiben. Und einer der größten Schlager der Weihnachtszeit ist O du Fröhliche. Ich habe gerade diese Woche erfahren, dass jemand in meiner Familie dieses Lied nicht so mag, also Pech gehabt. Aber die Geschichte von den Verfassern dieses Liedes, die ganze Geschichte, was um dieses Lied herum ist, das hat mich ziemlich überrascht und auch sehr bewegt. Erstens war es mir neu, dass das eine relativ lokale Geschichte ist. Der Johannes Daniel Falk, der dieses Lied, also von wem dieses Lied grundsätzlich stammt, der lebte in Weimar, war mit Goethe und Herder befreundet. Und als Napoleon 1806 mit seiner Armee hier durchgezogen ist, diese Schlacht bei Cospeda dann auch gewonnen hat, sind die Lebensbedingungen für die Menschen hier in der Gegend sehr, sehr schwer geworden. Und der Johannes Falk ist in dieser Zeit politisch aktiv geworden und hat sich darum bemüht, die Lebensumstände für die Menschen unter dieser Besetzung zu erleichtern. Also wie gesagt, ab 1806 sind die Lebensumstände für die Menschen besonders schwierig geworden. Aber 1813, gerade bei Johannes Falk, eine Zäsur gegeben. In diesem Jahr 1813 sind 4 seiner 10 Kinder an Typhus gestorben. Scheint zu sein, dass 3 davon innerhalb von einem Monat gestorben sind. Nun, jeder kann sich vorstellen, dass das schwierig ist, gerade uns, die wir Kinder haben und erst recht, wenn man selber vielleicht ein Kind verloren hat. 4 Kinder zu verlieren, ist etwas Schreckliches. Aber Johannes Falk hat in dieser Zeit sich nicht zurückgezogen, er hat nicht aufgegeben an der Stelle, sondern seine Augen wurden geöffnet für das viele Leid um ihn herum. Und er hatte gesehen, dass es so viele Waisenkinder in der Stadt, also in Weimar, gegeben hat. Kinder, wessen Eltern durch den Krieg gestorben waren oder durch die Seuchen gestorben waren. Viele Kinder, die völlig verwahrlost waren, ganz auf sich gestellt waren. Und er hat angefangen, mehr und mehr von diesen Kindern in sein Haus aufzunehmen. Nun, er war ein recht wohlhabender Mensch, lebte in einer vornehmen Nachbarschaft und seine Nachbarn waren nicht so ganz damit einverstanden, dass diese ganzen Straßenkinder jetzt plötzlich hier in ihrer Nachbarschaft wohnen. Aber der Johannes Falk hat sich nicht beirren lassen. Er hat immer mehr von diesen Kindern aufgenommen und hat dann letztlich auch den Lutherhof in Weimar gekauft und zu einem Waisenheim gemacht. Er hat diesen Kindern Obdach gegeben. Er hat ihnen Hoffnung gegeben. Manchen hat er direkt aus dem Gefängnis geholt. Und er arbeitete darauf hin, dass diese Kinder Bildung bekommen haben und dass sie auch in eine Ausbildung kommen. Und das heißt, dass er über 300 Kinder auf diese Art und Weise zu seiner Lebzeit geholfen hat. Aber Johannes Falk hat das, was er getan hat, nicht nur aus einer humanistischen Sicht der Welt gemacht. Sein Beweggrund, seine Motivation war das Evangelium Jesu Christi. Es war 1816, dass er das Lied O du Fröhliche gedichtet hat, aber nicht in der Form, wie wir das Lied jetzt kennen. Ursprünglich hieß das Lied Aller drei Feiertagslied. Und wenn wir, also die erste Strophe davon ist die erste Strophe, die wir von dem Lied so kennen. O du fröhliche, o du selige, gnadebringende Weihnachtszeit. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Freue, freue dich, o Christenheit. Aber die zweite Strophe ging nicht mit Weihnachten weiter bei ihm, sondern die zweite Strophe heißt: O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Osterzeit. Welt lag in Banden, Christ ist erstanden. Freue, freue dich, o Christenheit. Und dann in der dritten Strophe geht es weiter zu Pfingsten, gnadenbringende Pfingstzeit. Christ, unser Meister, heiligt die Geister. So hatte Johannes Daniel Falk dieses Lied ursprünglich gedichtet. Und dann in der nächsten habe ich hier diese einzelne Zeile von den verschiedenen Strophen, was unterschiedlich ist. Hier sieht man, dass er praktisch das gesamte Evangelium in Kurzfassung in dieses Lied hineingebracht hat. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Welt lag in Banden, Christ ist erstanden. Christ, unser Meister, heiligt die Geister. Die ersten zwei Strophen haben das Problem benannt, der Ursprung der Probleme seiner Zeit und der Ursprung der Probleme unserer Zeit liegt nicht in mangelnder Bildung, liegt nicht mal in Armut, so problematisch und schlimm wie diese Dinge sind. Die Probleme seiner Zeit und unserer Zeit liegen in der Sünde. Und das hat Johannes Daniel Falk erkannt. Und es war ihm wichtig, dass diese Kinder Hoffnung bekommen für ihren Alltag zu der Zeit, aber dass sie auch erkennen, dass Christus für sie gekommen ist, dass Christus für sie gestorben ist, um ihnen eine Hoffnung zu geben. Nun, wo kommt dann das Lied her, was wir von unseren Liederbüchern kennen? Also die erste Strophe stammt von Johannes Daniel Falk. Übrigens, die Melodie Ich sage einfach der Legende nach, weil es so genau historisch nicht belegt ist. Aber es heißt, dass einer der Kinder, die er aufgenommen hat, von Sizilien stammte. Und dass das Kind ein Lied, das es von Sizilien kannte, gesungen hat, mit italienischem Text. Und Johannes Daniel Falk hat diese Melodie genommen und dieses andere Lied, also dieses deutsche Lied, dann gedichtet, was dann zu der Melodie auch seitdem gesungen wird. Aber die Strophen, die wir als Strophe 2 und 3 kennen, beziehen sich eben auch auf Weihnachten. Und die wurden gedichtet von Heinrich Holzschuhe. Die Verbindung zwischen den beiden kam mir unwahrscheinlich kurz vor, dass es so eine bleibende Wirkung gehabt hat. Aber Heinrich Holzschuhe hat gerade mal 2 Monate lang bei Johannes Falk hospitiert, 1823. Aber das hat Heinrich Holzschuhes Leben nachhaltig geprägt, dass er den Johannes Falk als sein großes Vorbild für soziales Engagement genommen hat. Und 6 Jahre später, also 1829, das war übrigens schon wieder 3 Jahre, nachdem Johannes Falk verstorben war, hat er die uns bekannten 2. und 3. Strophen von Odo Fröhliche getextet, was dann natürlich bei dem Lied bedeutet, dass er gerade mal 2 Zeilen Text gedichtet hat. Und von allem, was uns überliefert ist, und das ist bei den Holzschuhe auch nicht gerade wenig, war das auch der volle Umfang von seiner Lieddichterkunste. Aber das ist das, wofür er für uns heute am besten noch bekannt ist. Nun, man könnte denken, das ist alles recht unspektakulär, aber ich muss sagen, die Biografie von dem Heinrich Holzschuhe hat mich auch sehr bewegt. Er kam aus einer zerrütteten Familie. Seine Eltern waren geschieden. Etwas, was zum Beginn des 19. Jahrhunderts nun wahrlich nicht so üblich war. Sein Vater hat Selbstmord begangen, relativ kurz nach der Scheidung. Da war Heinrich selber gerade mal 13 Jahre alt. Seine Mutter hat ihn und seinen Bruder mittellos bei Verwandten zurückgelassen. Sein Bruder hat einige Jahre im Gefängnis verbracht. Er selber scheint sein Leben lang, er ist nur 49 Jahre alt geworden, er scheint sein Leben lang Schwierigkeiten gehabt zu haben, überhaupt einen Job zu behalten. Es hieß an einer Stelle, dass er mit Schimpf und Schande fortgejagt wurde. Immer wieder wurde es deutlich von den historischen Quellen, dass der Mann sich etwas zu Schulden hat kommen lassen, dass sie ihn hochkant rausgefeuert haben, stand nie so detailliert da, da waren sie ein bisschen zurückhaltend mit der Geschichtsschreibung, stand nie so detailliert da, warum. Aber es kam immer und immer wieder vor, meist nach 1-2 Jahren, dass er dann einen Job wieder verloren hat und wieder weiterziehen musste. Es gilt auch als historisch belegt, dass der Heinrich Holzschuhe ein Antisemit war. Ich habe auch ein bisschen nachgerechnet von den verschiedenen Informationen, die ich gefunden habe. Scheinbar, etwa genau in derselben Zeit, zu der er diese 2 Strophen gedichtet hat, die wir von unseren Liederbüchern kennen, hat er auch extrem antisemitische Schriften verfasst, welche die selbst für die Zeit als extrem galten. Nun, Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Nun, wenn die historischen Belege nicht, also gänzlich falsch liegen, wenn er tatsächlich so ein Antisemit war, hat er selber die Tragweite von dem, was er hier geschrieben hat, nicht verstanden. Hat nicht begriffen, dass die Versöhnung Christi für alle Menschen auch sein sollte. Aber das ist auch etwas, was uns immer wieder begegnet. Es gibt zahlreiche Helden des Glaubens. Ich könnte verschiedenste Namen hier aufzählen und dann gleichzeitig auch verschiedenste Vergehen, Verbrechen, Fehler, bringen wir es auf ein Wort, Sünde, aufzählen, die bei diesen berühmten Menschen bekannt sind, dass immer wieder große Glaubenshelden gestolpert sind. Ich meine, man kann bei Petrus, den Jünger Jesu, anfangen, aber es hört lange da nicht auf, sondern es geht bis in unsere Zeit natürlich. Wie kann es denn sein? Das ist für uns immer wieder so schwierig. Ich meine, manche politisch korrekt eingestimmte Menschen würden heute aufgrund von dem, was ich über den Holzschuh erzählt habe, sagen, hey, das müssen wir aus unseren Liederbüchern rausreißen. Aber wie kommt es dann, dass es immer wieder Menschen gibt, die so viel Segen bewirkt haben, so viel Gutes getan haben und doch wissen wir von schrecklichen Dingen in ihrem Leben? Leider hat die Sünde immer noch sehr viel Macht über uns. Als Menschen sind wir nicht davor gefeit. Und es darf uns nicht darum gehen, dass wir sagen, wir hören auf dich, wenn du alles richtig machst. Können wir den Laden zumachen? Ich müsste erst recht den Mund halten und mich hinsetzen. Diesen Anspruch können wir nicht aneinander stellen, sondern ich denke, wir müssen immer wieder hier hingucken. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Wir brauchen die Versöhnung. Wir brauchen die Erneuerung. Und wenn wir merken, es gibt die großen Glaubenshelden, die stolpern, die fallen, die ihre Fehler machen, um nichts von uns normalen Menschen zu sagen. Und wenn wir merken, dass unsere Geschwister, dass die Menschen um uns herum stolpern, dass sie Dinge machen, die wir für nicht in Ordnung halten, geht es nicht darum, dass wir sie zu Maßregeln haben, dass wir ihnen die Leviten zu lesen haben, sondern ihnen die Liebe Gottes entgegenzubringen, genau wie wir sie brauchen. Wir brauchen alle die Versöhnung. Wir brauchen die Barmherzigkeit. Wir haben es gerade vorhin in dem Lied gesungen. Ja, wir haben das Lied auf Neuhochdeutsch gesungen. Aber wer der englischen Sprache nicht so mächtig ist, da war die Übersetzung dabei. Er hat die Macht zu retten. Er ist es, der uns Hoffnung gibt. Und nur er. Und wenn wir aufeinander schauen und erwarten, dass der andere, sei das die Gemeindeleitung, sei das der Pastor, dass die alles richtig machen, dann werden wir enttäuscht sein. Das kann ich dir mit Brief und Siegel geben. Aber wir müssen unsere Augen immer wieder auf Christus richten und schauen, wie er mit uns so gnädig gewesen ist. Und es auch lernen, diese Gnade weiterzugeben. Dann werden wir Christus ähnlicher, wenn wir Versöhnung suchen, wenn wir Erneuerung suchen, wenn wir Barmherzigkeit weitergeben. Und es steht auch in dem Lied in beiden Variationen: Gnadenbringende Zeit. Christus hat uns diese Gnade gebracht, um uns von der Macht der Sünde zu befreien. Wir wissen, in diesem Leben werden wir die Vollkommenheit nicht erreichen. Aber wenn wir uns nach Christus richten, werden wir seine Befreiung immer mehr erleben. Und was mindestens genauso wichtig ist, werden wir auch erleben, wie er uns eine neue Chance gibt. Wie oft brauchen wir das? Dass wir einen Neuanfang machen können. Dass wir nochmal dürfen, weil er uns vergeben hat, weil er uns einen Neubeginn schenkt. Es ist eine überaus große Gnade, die er uns gibt. Nun, Ich muss etwas an dieser Stelle, naja, ich könnte sagen, ich muss etwas beichten. Allerdings ist es ziemlich auffällig gewesen, schätze ich. Ich habe noch keine einzige Bibelstelle vorgelesen hier. Ne? Also eigentlich, wie schon gesagt, eigentlich in beiden Variationen von dem Lied steht das Evangelium im Zentrum. Man könnte ganz in Matthäus bis Johannes lesen, um zu versuchen, das in Bibeltexten zu verfassen. Das würde noch eine Weile dauern. Das würde meine Stimme ganz bestimmt nicht mehr schaffen. Aber man könnte es vielleicht auf einer der bekanntesten Bibelversen aller Zeiten zurückbringen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, dass wer an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Es ist sein Geschenk an uns. Er ist zu uns gekommen. Welt ging verloren. Christ ist geboren. Freue dich, o Christenheit. Amen.